Ja, guten Tag. Wir haben in der vorigen Woche dann über die Aspekte der Semantik bei Frege zu sprechen begonnen. Also dasjenige, was eigentlich mit dem Begriff der Bedeutung zu tun hat. Es gibt verschiedene Seiten, von denen her man das motivieren kann, was er da sagt. Also prinzipiell interessanteste Seite aus unserer Perspektive, wie ich die Dinge aufgebaut habe, ist eigentlich die, die sich daraus ergibt, dass wenn man von einem Funktionsausdruck ausgeht, also das heißt von so einem ungesättigten Ausdruck mit einer Leerstelle, die durch verschiedene andere selbstständige Ausdrücke ausgefüllt werden kann, also dass wenn man von so einem Ausdruck ausgeht und man stellt sich dann vor, dass die Leerstelle, dass in die Leerstelle etwas eingesetzt wird, dass sich dann eben zweierlei ergibt. Es ergibt sich ein neuer Ausdruck und es resultiert, wie vor allem die arithmetischen Beispiele zeigen, aber natürlich auch die Beispiele von Behauptungssätzen der Umgangssprache, es resultiert auch so etwas wie ein Wert für eine Funktion. Und in welcher Beziehung steht jetzt die zwei Sachen, die aus einer Handlung zugleich resultieren, in welcher Beziehung stehen die zueinander? Ne? Und da haben wir gesehen, natürlich legt es sich nahe zu sagen, das ist eben das Verhältnis des Zeichens zum Bezeichneten, aber die Überlegung mit der Identität hat gezeigt, dass man nicht damit durchkommt, wenn man nur einen Begriff quasi für diese Art von Beziehung hat, weil sich dann in dieser Überlegung zur Identität am Anfang des Aufsatzes über Sinn und Bedeutung herausstellt, dass die Gleichheit der Bedeutung bei verschiedenen Sätzen noch keine Wiedergabe erlaubt von dem, was an diesen Sätzen eigentlich verschieden ist. Bei den Namen gibt es dann in abgeleiteter Weise ein ähnliches Problem, nämlich, dass man über Dinge, deren Identität man schon auf eine bestimmte Weise erfasst hat, noch Zusätzliches herausbekommen möchte. Man möchte die Dinge auch auf eine neue Weise charakterisieren können, aber dieselben Dinge auf eine neue Weise charakterisieren können. Und dann, wenn man das nach dieser Überlegung, wenn man nur eine einlinige Bedeutungsbeziehung hat oder nur eine einfache Bedeutungsbeziehung hat, dann kann man eben zwischen solchen informationshaltigen Sätzen auf der einen Seite und zwischen Sätzen von der Form A ist gleich A, die Tautologien sind, nicht unterscheiden. Das ist aber wirklich in einer unzulässig verallgemeinerten Form eben der Grund, warum man sagt, man muss den Begriff der Bedeutung in zwei Komponenten zerlegen, in das, was eigentlich gemeint ist mit der Beziehung von Zeichen und Bezeichneten, die Referenz auf den Gegenstand. In dieser Hinsicht nennt er Bedeutung den Gegenstand selbst, der von dem Zeichen bezeichnet wird. Also die Bedeutung des Eigennamens Richard Heinrich bin ich selbst. Ja? Und der Sinn so eines Eigennamens wie Richard Heinrich besteht in dem, was man wissen muss und oder kann, um festzustellen, wer das ist, wenn man den Namen allein nicht sozusagen von selbst schon mit der Person assoziiert. Derjenige, der. Und jetzt können natürlich verschiedene Sachen kommen. Ein wichtiger Punkt ist, dass Frege darauf besteht, dass der Sinn so eines Ausdrucks, insbesondere der Sinn eines Eigennamens, etwas Objektives ist. Er hat da so ein ganz gutes Beispiel, das Fernrohrbeispiel. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt. Also man stellt sich vor, man schaut durch ein Fernrohr durch und sieht irgendwo durch das Fernrohr einen bestimmten Gegenstand. Dann ist der Gegenstand, den man sieht, ist das, was er Gegenstand nennt. Das, worauf sozusagen der Blick, sagen wir jetzt mal, nennen wir den Blick das, was der sprachliche Ausdruck wäre, dann ist der Blick auf den Gegenstand als etwas Objektives von dem Blick selbst Verschiedenes bezogen. Auf der Linse gibt es ein Bild des Gegenstandes. Auf der Linse in dem Fernrohr gibt es ein Bild des Gegenstandes, das man als solches betrachten kann. Auch wenn man nicht den Gegenstand betrachtet, kann man dieses Bild betrachten. Das würde dem Sinn entsprechen. Ja, das würde dem Sinn, das ist auch was Objektives. In dem Sinn, wie dieses Bild auch objektiv ist, aber nicht der Gegenstand selbst ist, ist der Sinn etwas Objektives. Und davon muss man unterscheiden, das Gesichtsbild auf der Netzhaut oder das Gesichtsbild, das für uns eben entsteht in der Prozessierung der Daten über den Sehnerv im Gehirn und so weiter. Das ist das Subjektive. Ja? Das nennt er, das ist der Bereich der Vorstellung. Aber es ist sehr wichtig, dass der Sinn eben nicht bloß die Menge der Vorstellungen ist, die man hat und aufgrund derer man dann den Gegenstand findet, sondern der Sinn ist etwas Objektives. Der Sinn ist etwas von einem sprachlichen Ausdruck, was die Kommunikationspartner, mit denen ich diesen sprachlichen Ausdruck austausche, was für diese Kommunikationspartner genau so zugänglich ist wie für mich in derselben Art und Weise. Worauf es ja auch in der Wissenschaft ankommt, ne? Dass die Art und Weise, wie man den Gegenstand spezifiziert oder kennzeichnet, etwas ist, was unabhängig von der persönlichen, individuellen Wahrnehmung, die man davon hat, Bestand haben kann. Man muss auch eine individuelle Wahrnehmung haben, aber die kann man nicht mit den anderen teilen, diese individuelle Wahrnehmung. So wie das berühmte Beispiel lautet, Sie können... Man fragt sich, ob aus der Perspektive von wem das positiv und ob das überhaupt aus irgendjemandes Perspektive positiv sein könnte, meine Zahnschmerzen nicht haben. Nur wenn, könnte theoretisch sein, dass wenn dafür ich sie nicht habe oder so, aber dann haben sie ihre. Also, oder sie können mein Gesichtsbild nicht haben. Sie können sich etwas von meinem Gesichtsbild, das diesem Fernrohrbild entspricht, anschauen. Ja? Man kann sich das anschauen. Man kann sozusagen das Auge von der anderen Seite anschauen. Das sieht man auf der Linse von einem menschlichen Auge, kann man auch dieses Abbild noch sehen. Aber man kann nicht die Gesichtswahrnehmung, die Empfindung haben, die ein anderer hat. Ist das verstanden? Die Objektivität des Sinns, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. So, dann haben wir da diese Tabelle, die Sie an dem Screen sehen, ein bisschen interpretiert und gesagt, einerseits ist es eben wichtig, dass man sieht, was er terminologisch macht, dass er eben die Bedeutung des Namens den Gegenstand nennt und den Sinn des Namens, da hat er keinen richtigen Terminus, den nennt er eben Gegebenheitsweise. Die Bedeutung eines Satzes ist sein Wahrheitswert. Das ist gar nicht nur eine terminologische Maßnahme, sondern das ist eine sachliche Festsetzung. Wahrheitswerte sind eine spezielle Art von Gegenständen, die beiden Wahrheitswerte. Aber ein richtiger Terminus technicus ist dann wieder der Gedanke. Gedanke ist der Sinn eines Satzes. Das heißt, nach dem, was ich vorher gesagt habe, ein Gedanke ist etwas Objektives. Einen Gedanken zu fassen, das englische Wort, das dafür verwendet wird, weil die englische Literatur sehr, sehr wichtig ist, to grasp, also einen Gedanken zu fassen, heißt etwas Objektives zu erfassen. Das ist nicht dasselbe wie sozusagen, dass einem etwas Bestimmtes durch den Kopf zischt, wovon man sagt, ha, jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt. Nach Frege ist es fraglich, ob das, was man da gehabt hat, ein Gedanke war. Oft hat man, gehen einem Gedanken durch den Kopf, aber sie sind nicht deswegen schon Gedanken, weil es einem durch den Kopf geht. Ja, sondern das, was an einem Gedanken, der einem durch den Kopf geht, der Gedanke ist, ist etwas, was von meinem Kopf ablösbar sein muss und ihren Köpfen oder ihren sozusagen Denkanstrengungen ebenso zugänglich sein muss wie wir. Können Sie das verstehen? Also das ist eine terminologische Festlegung. Das mit den zwei Ws, Wahrheitswert, W und F natürlich in Wirklichkeit, wenn man es von der Sache her betrachtet, das ist schon eine sachliche Feststellung. Und dann habe ich gesagt, der springende Punkt ist eigentlich das wirkliche Problem, und das ist eben das Erste, was ich überhaupt als ein systematisches Problem mit diesem Ansatz bezeichnet habe. Was ist die Bedeutung so eines Funktionsausdrucks, also in der gewöhnlichen Sprache eines Prädikats wie ist ein Haus oder ist ein Verbrennungsmotor? Oder ist eine Streichholzschachtel und so. Und da haben wir gesagt, das sieht so aus, als wäre es überhaupt sinnlos, nach sowas zu suchen, weil eben diese Ausdrücke ungesättigt sind und nicht selber etwas Bestimmtes bezeichnen, unabhängig, situationsunabhängig etwas Bestimmtes Einzelnes bezeichnen. Und da sind wir auf dieses Problem gekommen, mit dem, dass er sagt, das können wir wirklich nicht, aber wir können etwas, was als Ersatz dafür dient, nämlich ein Kriterium für die Bedeutungsgleichheit von Prädikaten. Und die Bedeutungsgleichheit, das Kriterium für die Bedeutungsgleichheit ist die Umfangsgleichheit. Er geht davon aus, dass wir zu jedem Prädikat die Menge derjenigen Gegenstände bestimmen können, die dieses Prädikat erfüllen, also über die das Prädikat mit Wahrheit, wahrheitsgemäß ausgesagt werden kann, und diese Menge nennt man den Umfang. Und wenn zwei Prädikate denselben Umfang haben, dann sagen wir, sie sind bedeutungsgleich, können aber noch immer sinngleich sein. Wie eben dieses Beispiel Lebewesen mit Niere, Lebewesen mit Herz, das nicht von ihm ist. Aber da steckt ein Problem drinnen, was sind Umfänge? Nicht? Was sind solche Umfänge? Muss man für diese Umfänge sozusagen jetzt so etwas Ähnliches wie den Status von Gegenständen beanspruchen oder nicht? Das ist das lassen wir als Problem da stehen, aber man muss sehen, dass das ein gravierendes Problem ist. Dann haben wir ein weiteres Problem angesprochen, das uns da unterwegs begegnet ist, das sich aus der Überlegung zur Identität ergibt, die am Anfang von Sinn und Bedeutung steht, mit dieser Frage, die da aufkommt, ob man das tolerieren kann, dass man eigentlich sagen müsste, dass wenn zwei Gegenstände identisch sind, es gar nicht möglich ist, dass sie nicht identisch sind. Also jede Identität eine notwendige Identität ist. Im Prinzip das Problem, das sich daraus ergibt, dass man sagt, wenn Identität immer dasselbe heißt, dann müsste sich mit dem Identitätszeichen sozusagen auch die Notwendigkeit auf alle anderen Fälle übertragen, die in dem Fall A ist gleich A gilt. Dafür muss man natürlich extra ein Argument haben, das ergibt sich dann aus dem anderen Prinzip. Also man kann es auch noch anders formulieren und sagen, ob sozusagen das und das zu sein, was man ist, ja, also das, was die Sache ist, was die Sache ausmacht, die Sache notwendigerweise ist. Oder noch anders formuliert, ob es für jede Sache etwas geben muss, was sie auf jeden Fall sein muss, damit sie diese Sache ist. Und das ist eine Idee, die, wenn man das so formuliert, natürlich schon bei Aristoteles eine große Rolle spielt, die so quasi als Definition dafür verwendet werden kann, was eine notwendige Eigenschaft eigentlich ist. Aber das wirft große Probleme auf, mit denen wir noch zu tun kriegen werden. Der dritte Punkt, der problematisch ist, der ergibt sich von außen, nicht immanent. Diese zwei Sachen, die kann man ja, wenn man den Frege genauer liest, kann man auf das draufkommen. Da kann man sich sagen, da führt eigentlich dazu und ist das etwas, was ich möchte. Der dritte Punkt ist einer, den er einfach nicht wirklich berücksichtigt hat und der sich aus der Außenperspektive ergibt, nämlich, was ist los, wenn ein Ausdruck, der in einem Satz vorkommt, keine Bedeutung hat. Und zwar eben ein Name, ein referierender Ausdruck, wenn für den sozusagen der Gegenstand entfällt, der seine Bedeutung sein sollte, dass dann Frege einerseits sagen kann, okay, aber wir können ja noch immer einen Sinn für den Satz angeben, eventuell, vielleicht ist das ein Ausweg, aber auf der anderen Seite steht das Prinzip, dass eben etwas, was nicht entweder wahr oder falsch ist, also wo nicht überprüfbar ist, unter welchen Umständen es wahr oder falsch ist, das ist eben kein Satz. Das heißt, wenn ich nicht eine Angabe habe, wo ich nachschauen muss, um zu sehen, ob er wahr oder falsch ist, dann kann ich das nicht überprüfen und dann kann ich nicht beanspruchen, einen Satz zu haben, sondern dann habe ich nur was eine Art von Vorbereitung zu einem Satz oder sowas Ähnliches ist nicht. Also man könnte dann auch sagen, nicht einen Satz, sondern einen Ersatz für einen Satz. Und da habe ich Ihnen gesagt, man kann den Aufsatz über das Kennzeichnen von Bertrand Russell ein bisschen so auffassen, dass er sich mit dem Problem auseinandersetzt. Aber ich bin in diesen Aufsatz nicht so eingestiegen, dass ich Ihnen gleich gesagt habe, wie er sich mit diesem Problem konfrontiert, sondern indem ich seine allgemeinen Voraussetzungen und seinen allgemeinen Ansatz ein bisschen beschrieben habe. Nämlich diese Idee, dass wenn wir die kennzeichnenden Ausdrücke in diese drei Gruppen einteilen, die wir da haben, dass wir dann den Schein, dass diese Ausdrücke sich auf jeweils bestimmte Gegenstände beziehen, die sie bezeichnen, den Schein sozusagen zerstören kann zugunsten der Auffassung, dass sich alle diese Arten von Ausdrücken, und das sind die meisten kennzeichnenden Ausdrücke, aber vorhin weg, ne, die er nicht hat in seinen drei Gruppen, habe ich gesagt, aber dass sich alle Sätze, in denen solche Ausdrücke vorkommen, in Wirklichkeit herausstellen als Sätze über dasselbe. Nämlich, alle diese Sätze sind Sätze über alle Gegenstände. Jeder Satz, der so eine Kennzeichnung enthält, ist in Wirklichkeit ein Satz nicht einfach nur über diesen bestimmten Gegenstand oder über diese bestimmte Sorte von Gegenstand, sondern jeder dieser Sätze ist im Grunde ein Satz über alle Gegenstände überhaupt. Also auch der Satz, es gibt graue Mäuse, ist ein Satz, schaut nur so aus, als wäre das ein Satz über graue Mäuse. Ist in Wirklichkeit ein Satz über alle Gegenstände, die es überhaupt gibt. Nämlich der Satz muss paraphrasiert werden als unter allen Gegenständen überhaupt gibt es mindestens einen Gegenstand, der grau ist und zugleich auch eine Maus ist. Das ist die Idee, dass man bei allen dass die so reformulieren kann. Und jetzt kann man natürlich schon in Antizipation des Ziels, das wir ins Auge gefasst haben, erkennen, wie die Sache laufen wird. Ne? Dass er nämlich bei diesen Ausdrücken, wo man nach der Frege'schen Auffassung sagt, da gibt es den Gegenstand nicht, von dem ich rede, also kann ich gar nicht sagen, ob das ein bedeutungsvoller Satz ist, dass man bei allen denen sagen kann, nein, in Wirklichkeit ist das nicht so. Weil in Wirklichkeit beinhaltet dieser Satz eine Aussage von der Art, dass es so einen Gegenstand gibt, unter allen Gegenständen überhaupt. Und wenn es ihn nicht gibt, dann ist er einfach falsch. Ja? Man tut das, was bei Frege, man könnte so sagen, der Schachzug ist ganz einfach der, dass man das, was in der Frege'schen Auffassung zunächst oder nach gewöhnlicher Auffassung, ist besser zu sagen, als eine Voraussetzung dafür ansieht, dass der Satz ein Satz ist, das wird bei Russell zu einer Teilbehauptung des Satzes. Wenn wir sagen, alle lila gepunkteten Mäuse trinken gerne Limonade. Und dann sagt der normale Sprachgebrauch, der Vorrasselsche, würde sagen, naja, unter der Voraussetzung, dass es überhaupt lila gepunkelte Mäuse gibt, können wir mal schauen, ob das wahr oder falsch ist. Ja? Während die Russell-Analyse sagt, unter allen Gegenständen überhaupt, die es gibt, gibt es solche, die sind Mäuse und die sind lila gepunktelt. Ja? Und da hat man eine Aussage zu dem, es gibt sowas, was. Und die ist im Prinzip überprüfbar. Man braucht nur alle Mäuse durchschauen und schauen, ob da Ding. Und dann ist es einfach falsch. Dann ist es ein ganz normaler Satz, der einfach falsch ist. Ja? Das ist der Witz der Sache. Ja? Er rettet sozusagen, er schafft sozusagen Klarheit darüber, ob es sich bei solchen Aussagen jetzt wirklich um einen Satz handelt oder nicht. Im Rahmen einer sehr allgemeinen Theorie, die darauf basiert, dass wir das verstehen, dass wenn das Wort alles als Subjekt eines Behauptungssatzes vorkommt, das nicht eine Referenz auf das All ist oder sowas ähnliches, sondern dass die eigentliche Struktur dieser Aussage ist, von allen Dingen überhaupt gilt, welches immer du nimmst, ne, haben wir gehabt. Dann ein wichtiger Punkt, dass so ein Satz sehr komplex sein kann. Das ist noch immer derselbe Fall hier. So ein Satz kann außerordentlich komplex sein. Heute regnet es und Perikles ist schon lang tot und wenn alles im Eimer ist, ist alles kaputt. Da, ich glaube, ich habe jetzt mein Ding, habe ich das mit, diesen Pointer? Ja. Also in diesem sehr komplexen Ding kommt es nur darauf an, dass das zusammen mit dem da, ja, sozusagen erkannt werden kann als, als das. Nicht? Ja, das ist da drinnen enthalten. Der Satz kann ganz komplex sein, aber man kann das, dieses Element kann man aus dem anderen sozusagen herausholen. Nicht? Das da und das da. Für alle x gilt k von x. Alles ist kaputt. Ja? Aber hier eben, sehr kompliziert, nur unter bestimmten Bedingungen. Ja? Aber die Behauptung unter bestimmten Bedingungen für alle x gilt k von x, also dass Bedingungen gelten, wird durch das sein, aber das interessiert uns jetzt nicht. Ne? Man kann es strukturell erkennen in der Sache. Ja? Verstehen Sie was? Ich hoffe, Sie verstehen, was gemeint ist. Das Nichts ist eigentlich trivial. Die Kennzeichnung Nichts ist trivial. Ebenso wie vorhin ist es eine Aussage, eine positive Aussage über alle Dinge, nämlich dass keines davon C ist. Etwas heißt, dass das Nichts nicht gilt. Ne? Etwas ist so und so heißt, dass nicht alle das nicht sind. Da kann man schon, wenn man diesen Teil herausnimmt, da diesen nicht alle nicht, ja, diesen nicht alle nicht Teil, den kann man ersetzen durch den sogenannten Existenzquantor, also dieses verkehrte E. Das heißt, es gibt, ne, ein C. So kann man die wechselseitig durcheinander definieren. Ein sowieso, wenn über ein sowieso etwas ausgesagt wird, ein Mensch ist, mindestens ein Mensch, nicht, ist über 1,50, dann haben wir da hier dieses nicht für alle nicht und also so wie beim Etwas, fängt das an wie beim Etwas. Und dass es sowohl zutrifft, dass es ein Mensch ist, wie auch, dass es C über 1,50 50 ist. Nicht? Auch nicht schwierig. So. Das sind jetzt die drei einzelnen Fälle. Alles, nichts, etwas. Das ist dann der Fall 1. Sowieso, da habe ich gesagt, das sind schon unendlich viele Fälle, da können Sie jetzt einsetzen, was Sie wollen. Und da habe ich gesagt, der Fall, auf den es eigentlich ankommt, wenn wir auf dieses Problem mit dem Frege, mit den fehlenden Referenten zugehen wollen, ist der Fall, wo der bestimmte Artikel, vorkommt. Das heißt, der, die, das sowieso ist heute krank. Oder, ja, das ist ein wirkliches Problem. Da liegen die Dinge ganz anders, weil wir bei alles, nichts, etwas und ein so und so ja sowieso das Gefühl haben, in der normalen Verwendung dieser Art von Sätzen, sowieso das Gefühl haben, dass es gar nicht intendiert ist, auf einen bestimmten Gegenstand zuzugreifen. Also dass man gar nicht die Voraussetzung macht, wenn man verstanden werden will. Wenn ich sage, ich habe einen Polizisten gesehen, dann kommt es Ihnen nicht darauf an, um die Wahrheit meiner Aussage festzustellen, wer das war, sondern es ist irgendeiner. Ja, die Voraussetzung ist nicht, dass entweder der Polizist mit der Dienstnummer oder mit der Dienstnummer oder mit der Dienstnummer war, sondern einfach irgendeiner. Also wo man sowieso als Voraussetzung gar nicht meint, es müsste ein bestimmter Gegenstand existieren, damit das ein wahrheitsdefiniter Satz ist. Hingegen, wenn ich sage, der sowieso, und ich verwende dann eine eindeutige Kennzeichnung, dann, also wie zum Beispiel der unverständlichste unter allen Philosophen oder sowas, dann kommt es doch darauf an, dass ich den identifiziere. Und dann kann es doch nicht sein, dass diese selbe Strategie noch immer funktioniert, dass das auch eine Aussage über alle Gegenstände ist. Ne? Ja, ist der Unterschied klar. Der letzte Fall ist von einer ganz eigenen Art, weil das so ausschaut, von Anfang an, als könnte das einfach nicht gehen. Aber es geht. Und das ist eine Sache, wo ich möchte, dass Sie es verstehen. Nicht, dass man alle Konsequenzen und alles, was damit zusammenhängt, versteht oder erklären kann, aber dass Sie verstehen, wie er das macht. Dass Sie, wenn ich das so ein bisschen abkürzend sagen kann, den Trick verstehen. Ja? Es handelt sich um etwas, was auf den ersten Blick und vielleicht sogar noch auf den letzten einfach ein Trick ist. Ja, die Idee besteht darin, dass, also das ist dann das Bild, aber die Idee besteht darin, dass man in zwei Schritten vorgeht. Ja, dass es in zwei Schritten gedacht wird. Nämlich, dass der Satz, sein Beispielsatz ist der Vater Karls des Zweiten, wurde hingerichtet. Der Vater Karls des Zweiten war Karl der Erste, in dessen Besitz sich dieses angebliche Leonardo-Gemälde ursprünglich befunden hat, wo jetzt die ganze Welt drüber rätselt, wo das eigentlich ist, weil sie das in Dubai oder irgendwo in so einem Museum eigentlich versprochen haben, wie viele hunderte Millionen Dollar vor ein paar Jahren einmal den Besitzer gewechselt hat. Karl der Erste. Also Karl der Erste wird durch die bestimmte Kennzeichnung, weil der ja nur einen Vater gehabt hat und gehabt haben kann, der Karl der Zweite, wird durch eine bestimmte Kennzeichnung, der, die, das sowieso, der Vater Karls des Zweiten, ja, über den wird gesagt, wurde hingerichtet. Und Russells Analyse dieses Satzes geht in zwei Schritten und der erste Schritt ist, die Sache so zu behandeln, als wäre der Satz von der Art ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet. Also von der Art ein so und so. Das ist hier in der ersten Zeile. Wir sagen Z von X heißt zeugte Karl der Zweiten, das nehmen wir als äquivalenzbedeutungsgleich mit ist der Vater von Karl dem Zweiten, ja, zeigte Karl den Zweiten und wir nehmen das C als Abkürzung für wurde hingerichtet und dann würde ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, Also das müssten Sie übersetzen können. Nicht alle. Nicht? Ja, habe ich jetzt mit meinen versucht, Ihnen da hinzuschreiben. Gilt das sowohl, dass dieser Gegenstand sowohl Karl II. Gezeigt hat, wie auch hingerichtet worden ist. Ist das verständlich? Ja? Das ist auch eine Aussage, die man treffen kann. Das ist eine sinnvolle Aussage. Man kann sagen, also die wird nicht viel verwendet, es gibt nicht viele Kontexte, in denen die eine praktische Verwendung hat, aber das ist was man sagen kann. Es gibt jemanden, der den Karl II. Gezeugt hat und der hingerichtet worden ist. Dann hat man sich nicht darauf festgelegt, wer das war. Ja? Ganz genau. Mindestens einer hat Karl II. Gezeugt und wurde hingerichtet. Mindestens einer. Es könnten auch zwei Väter. Das lässt offen, dass er zwei oder mehrere Väter gehabt hat. Das ist nicht das, was wir mit dem Wort Vater intendieren, sondern wenn wir sagen, der Vater oder der den gezeigt hat, gehen wir davon aus, dass es nur einer war. Wie wird in der Aussage, der Vater Karls II. Wurde hingerichtet, wie wird in der Aussage das transportiert, dass es nicht nur einer war, sondern, also dass es nicht nur einfach irgendeiner war, sondern dass es nur einer war. Ja? Dass es nicht mehr gewesen sein könnten. Wie wird das? Das ist der springende Punkt bei der ganzen Sache. Und das geht einfach damit, dass er in diese Aussage hier eine zusätzliche Klausel einführt. Ja? Eine zusätzliche Klausel einführt, die Sie hier finden. Ne? Das, was hier steht, in diesem Teil, das ist ja der einzige Unterschied gegenüber dem da oben. Ja? Ansonsten ist ja alles gleich, nur das kommt dazu. Ja, verstehen Sie? Ja? Also, jemand zeigte Karl II. Und wurde hingerichtet. Und zu diesen beiden, da haben Sie jetzt hier, was in der eckigen Klammer steht, ist eine Konjunktion aus drei Gliedern. Ja? Und weil das eine Konjunktion ist, weil da zwei und dazwischen stehen, kann man schon von vornherein sagen, der Satz kann nur dann wahr sein, wenn die alle drei wahr sind. Weil es eben nicht ein oder, sondern ein und ist. Und. Ja. Und also, das ist also so quasi eine notwendige Bedingung. Das wird eingeführt als eine notwendige Bedingung. Und was heißt das? Was steht da? In diesem Teil. In diesem Teil steht, dass wir jetzt mit einer neuen Variablen noch einmal auf alle Gegenstände überhaupt uns beziehen, ja? Und sagen, für alle Gegenstände überhaupt, Y, für die gilt, dass sie den Karl II. Gezeugt haben, für die gilt auch notwendigerweise, dass sie mit dem X, über das wir da geredet haben, identisch sind. Das ist der Trick, mit dem zum Ausdruck gebracht wird, dass es nur einer kann, einer sein kann. Weil alle anderen, die noch Kandidaten dafür sind, mit dem einen, weil verlangt wird, dass alle anderen, die noch Kandidaten dafür sind, alle anderen Väter von Karl II. Sind derselbe Vater. Ja? Das ist die Idee. Unter allen Dingen gibt es mindestens eines von der Art, dass es dieses Zeugungskriterium erfüllt und dass es hingerichtet worden ist. Und weiters, und das steht hier in der Mitte, gilt für alle Dinge überhaupt, dass wenn ein anderes von ihnen auch noch dieses Kriterium erfüllt, nämlich den gezeigt haben, dieses andere mit dem ersten identisch sind. Alle Väter von Karl II. Sind ein und derselbe Gegenstand. Ja? Und ich behaupte, dass alle Väter von Karl II. Ein und derselbe Gegenstand sind. Ist das... Man muss sozusagen den Trick wissen. Was heißt das? Das heißt, Ich habe Ihnen vorher gezeigt, wie dieses, bei dem davor habe ich Ihnen gezeigt, wie dieses hier, da dieses für alle xc von x in dieser komplizierteren Formel vorkommt, wie man das da herauslesen kann als ein Element. Ne? Und so ähnlich ergibt sich jetzt, dass alle Ausdrücke, alle Sätze, in denen so eine Beschreibung mit dem bestimmten Artikel vorkommt, also in denen so ein der, die, das sowieso wurde oder hat oder ist, wie kompliziert die immer sein mögen, irgendwo sowas enthalten wird. Ja? Das gehört, also Russells Idee läuft darauf hinaus, dass zur logischen Form eines Satzes, der eine singuläre Kennzeichnung enthält, zur logischen Form so eines Satzes diese Klausel dazugehört. Immer wird es dazu eine Klausel geben, die sagt, und alle anderen, die auch diese Dinge, die sind mit dem identisch. Ja, das ist, der Satz kann sehr lang sein, man schaut, gibt es dann irgendwo sowas, wo von vornherein noch einmal frisch sozusagen auf alle Gegenstände überhaupt Bezug genommen wird und dann von denen gesagt wird, dass wenn einer davon eine bestimmte Bedingung erfüllt, dass dann diese Identität gilt. So legt man sich darauf fest, dass es nur einer ist, über den man es gesagt hat und das, so impliziert Russell, ist das, was gemeint ist, wenn wir den bestimmten Artikel verwenden, der sowieso. Und dann können wir falsifiziert werden. So ein Satz ist falsch. Ist eben, so ein Satz mit dem bestimmten Artikel ist dann falsch, wenn es mehrere gibt. Ne? Wenn nicht für alle y gilt, dass daraus, dass es z ist, folgt, dass es mit dem x identisch ist. Also der Satz, der Vater kauft sich, ist falsch, wenn es mehrere Väter gegeben haben sollte. Das ist ein, wie soll man sagen, das ist ein einprägsames Beispiel. Das Beispiel hat einen, wie sagt man da, eine Schwäche, aber über die rede ich jetzt mal lieber gar nicht. Also, oder vielleicht in einer Fußnote sage ich doch noch was zu der Schwäche. Jetzt haben wir die Grundlinien dieser Kennzeichnungstheorie erkannt und auch was Wesentliches, eine wesentliche Sache erkannt. Leider muss ich sagen, noch nicht die komplizierteste. Es kommt noch eine, die ein bisschen komplizierter ist. Was im Hinblick auf diese Auseinandersetzung mit Frege und dem Problem mit dem nicht existierenden Gegenstand relevant ist. Ein Punkt, der uns dann sehr stark noch einmal beschäftigen wird, aber der hier auch schon herausgearbeitet werden kann, ist, dass diese Analyse der kennzeichnenden Ausdrücke eine Analyse, also habe ich ja gesagt, der Aufdeckung sozusagen, Analyse genannt werden kann, weil es sich um die Art Aufdeckung einer tiefen Struktur unterhalb der grammatischen Struktur handelt. Wir haben diese Oberfläche, auf der Oberfläche können wir unterscheiden, diesen Typ von Sätzen, mit der die das sowieso beginnt, und die logische Struktur, das heißt die tiefen Struktur, die dafür verantwortlich ist, was für Schlüsse man daraus ziehen kann, dass jemand sowas gesagt hat oder dass sowas wahr ist, diese tiefen Struktur, die sieht ganz anders aus. Die ist überhaupt nicht das Subjekt des einfachen Subjektprädikatsatzes. F von A oder so. Das ist eine ganz andere Struktur. Viel komplexer ist die Sache in Wirklichkeit. Was man in Wirklichkeit behauptet, worauf man festgelegt werden kann als etwas, woraus Schlüsse von selber folgen, ist etwas wesentlich Komplexeres, als die Oberfläche vermuten lässt. Hat aber den Vorteil, dass es etwas sozusagen als falsifizierbar sichtbar macht, was bei Frege nur eine Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen Satz handelt. Der springende Punkt bei allem dem, oder ein wichtiger Punkt bei allem dem ist, dass es sich wirklich um, sofern das Analyse ist, um die Analyse von Bedeutung handelt, um die Analyse von dem, was gemeint ist, und dass es dann nie um die Wahrheit oder Falschheit dessen geht, bei der Analyse, ja, um die Wahrheit oder Falschheit dessen geht, was da als die zugrunde liegende Form herausgearbeitet wird. Was ich meine, wenn ich sage, der Vater Karls II. Wurde hingerichtet, das, was ich meine, wenn ich es sage, was Sie verstehen, wenn Sie verstehen, was ich sage, ist das. Und für keinen von uns beiden ist es, steht jetzt noch zur Debatte, ob es wahr ist. Ja? Es ist nur die Herausarbeitung der Struktur dessen, was gemeint ist. Und in diesem Sinn ist das eine Art von, ein Paradigma von dem, was man Bedeutungsanalyse nennen kann, nämlich im Unterschied zu einer Erkenntnistheorie oder sonstigen Theorie der Wahrheit oder Falschheit, die sich mit Wahrheit oder Falschheit. Es ist eine Theorie, die überhaupt nichts sagt, eine Analyse, die überhaupt nichts sagt, wie man feststellt, ob so ein Satz wahr oder falsch ist. Das wird uns noch sehr beschäftigen, dieser Punkt. Was passiert, wenn man sich mit der Frage konfrontiert, wie überprüft man denn dann, ob so ein Gebilde wahr ist oder nicht? Ob wenn der Satz, den ich gesagt habe, in Wirklichkeit so ein Gebilde ist, wie ich dann überprüfe, ob er wahr oder falsch ist. Das wird uns noch beschäftigen. Aber es ist wirklich nur Analyse von Bedeutung, und zwar auf einer formalen Ebene. Das sind ja Formen, in die man beliebige Prädikate hier für Z und C und dergleichen einsetzen kann. Und jetzt mache ich diese kleine Fußnote, ja, die die Schwäche seines Beispiels betrifft. Man muss sich schon klar machen, dass es eine strukturelle Analyse ist, um die es sich hier handelt, und nicht Wortanalyse. Und darum liegt eine gewisse Schwäche seines Beispiels darin, dass man glauben könnte, es handelt sich hier um eine Analyse dessen, was mit dem Wort Vater gemeint ist. Nämlich, dass wir voraussetzen, dass wenn wir das Wort Vater verwenden, schon diese Voraussetzung machen, aber aus ganz anderen, nicht aus logischen Gründen, sondern aus ganz anderen Gründen, dass das immer nur einer sein kann zu einem bestimmten gegebenen Individuum. Das ist eine sozusagen versteckte Möglichkeit des Missverstehens. Das muss auch funktionieren. Im Prinzip muss eine Analyse eben auch funktionieren oder vor allem funktionieren, wenn es sich um etwas handelt, was nicht schon durch die Bedeutung des Prädikats, das man da als Beispiel verwendet, so quasi garantiert erscheint, dass es ja eh nur einen Vater geben kann, sondern dass es eine Behauptung sein sollte auch, die besser als Beispiel wäre, wo das einfach falsch sein kann, dass eben diese Einzigkeitsbedingung eben nicht automatisch erfüllt wird. Aber das nur als Fußnote, das kann jetzt, diese Bemerkung könnte ihrerseits für Sie verwirrend sein oder so, aber wenn Sie glauben, Sie können bei klarem Kopf die Sache durchdenken, dann denken Sie es mal durch. Es muss auch funktionieren, wenn das nicht ein Prädikat ist, wo man im Vorverständnis schon meint, es kann immer nur einer sein, nicht? Sondern wo es noch unentschieden ist, ob es nur einen gibt. Gibt nicht? Die Frage, ob es einen größten Menschen der Welt gibt, zum Beispiel. Nicht? Das ist so, das kann sein, den gibt es nicht, aber es ist eine sinnvolle Behauptung. Und wenn es mehrere gibt, dann wird sie falsch, wenn man über ihn was sagt, über den größten Menschen der Welt. Es könnte sein, dass 100 gibt, die ganz genau gleich groß sind, dann gibt es keinen größten, ne? In dem Sinn dieser Einzigkeitsbedingung. Okay, also das ist schon mehr oder weniger das ganze Geheimnis des Tricks. Ja, was folgt aus dem Trick? Aus dem Trick sage ich immer dazu, das ist auch eine Fußnote jetzt, weil das aber eine viel wesentlichere, die für so quasi die Einordnung oder Platzierung dieser Theorie in der Gesamtgeschichte der europäischen Philosophie quasi eine große Bedeutung hat. Da geht daraus hervor, dass der Begriff der Einzigkeit, ja, sozusagen logisch oder philosophisch abhängig ist von dem Begriff der Identität. Den Begriff der Einzigkeit eines Gegenstandes, des Individuums, des einmaligen Gegenstandes, der mit dem bestimmten Artikel bezeichnet wird, die Intention, über einen einzigen, individuellen, unverwechselbaren Gegenstand zu sprechen, drücken wir umgangssprachlich durch Verwendung des bestimmten Artikels aus. Und was das zeigt, ist, dass das voraussetzt, dass wir mit dem Begriff der Identität umgehen können, sozusagen in der Tiefe der Sache. Und das ist nicht selbstverständlich. Das sind ja zunächst einmal zwei verschiedene Begriffe, Identität und Einzigartigkeit, ne? Identität und Individualität. Inwiefern kann man, ne? Also wenn Sie sich ein bisschen mit Philosophiegeschichte so im Allgemeinen beschäftigen, dann werden Sie wissen, dass zum Beispiel jemand, der über den Russell dann konsequenterweise aber schon sehr vorher, sehr, sehr viele Jahre früher auch ein Buch geschrieben hat, nämlich Leibniz, so sich mit diesem Problem beschäftigt hat. Kann man sagen, dass wenn zwei Gegenstände alle Eigenschaften miteinander gemeinsam haben, die dann auf jeden Fall derselbe Gegenstand sein müssen? Das ist so etwas, womit wir uns dann vielleicht unter ganz anderen Voraussetzungen mal beschäftigen werden. Also, dass es eine bloße Analyse der Bedeutung ist, also im Sinne von dessen, was wir meinen, wenn wir die Sache sagen, und nichts damit zu tun hat, wie man feststellt, ob es wahr ist, was wir sagen. Und dieser Zusammenhang mit der zwischen Einzigkeit und Identität. Weil immerhin muss man sich dann fragen, na, ist jetzt das Zeichen, das da verwendet wird, wird es da jetzt genauso verwendet, wie zum Beispiel in der Arithmetik, wenn man eine Gleichung hinschreibt, oder hat es eine andere Verwendungsweise und so weiter. Aber man sieht, das habe ich dann auch noch gesagt, hier sozusagen den großen strategischen Unterschied, der kennzeichnende Ausdruck, auch wenn die Einzigkeitsbehauptung drinnen steckt, der kennzeichnende Ausdruck kann eliminiert werden, als sozusagen selbstständig, und gibt sozusagen seine Rolle ab an so eine Teilbehauptung, die Struktur jedes Satzes charakterisiert, der an der Oberfläche so einen kennzeichnenden Ausdruck, mit der die das enthalten hat. Das ist so, und das könnte man sagen, heißt Kontextprinzip. Das ist kontextgeleitet. Also was mit sowas gemeint ist, das sieht man daran, dass man beschreibt, welche Rolle spielt diese Art von Ausdruck in einem komplexen Satz. Bernd Frege sagt, was der komplexe Satz sagt, meint oder ist, hängt davon ab, dass oder wie so ein Ausdruck von selber, unselbstständig schon, einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Bei Frege hängt es davon ab, dass es einen Gegenstand als Voraussetzung davon ab, dass es einen Gegenstand gibt, der den Karl II. Zeugte. Also dass zum Beispiel, was ja nicht ein logisches, sondern ein empirisches Faktum ist, Karl II. Nicht durch Spontanzeugung auf die Welt gekommen ist. Ja, eine.
Was ist das K bei dem
C? Na, das habe ich gesagt, das vergessen das kleine K. Ja, weil das ist ein Schreibfehler. Das kleine K ist einfach ein Schreibfehler, weil ich zuerst zeigte Karl immerhin geschrieben habe.
Nein, ich glaube, jetzt von Kontext sprachen.
Ja, genau. Also Kontext heißt hier, innerhalb des Gesamten taucht das immer auf. Das ist als Form. Also zwei Zusatzbemerkungen oder die eine oder andere, zwei kleine Zusatzbemerkungen und dann Probleme wieder. Zusatzbemerkung 1, Bertrand Russell hat diese Theorie nicht immer vertreten. Noch relativ kurz bevor er diesen Aufsatz über das Kennzeichnen geschrieben hat, im Jahre 1903, hat er noch den Kennzeichnungen sozusagen selbstständige Referenten zugetraut. quasi. Da sagt er zum Beispiel über den Ausdruck a man, ein Mann, in dem Satz I met a man, and what is denoted is essentially not each separate man, but a kind of combination of all men. Das ist natürlich kein Wunder, dass er sich dann später über sich selber ein bisschen lustig gemacht hat. Ne? Also was ich mit, ich habe einen Mann getroffen, dass ich damit ein Mann, so eine Art von Kombination aller, unbestimmte Kombination aller Männer, gemeint habe, das kommt einem, wenn man die Theorie aus On the Noting kennt, wirklich sozusagen archaisch vor, dass man solche Ideen hat. Also hat nicht immer, aber von 1905 an ist er immer bei dieser Theorie geblieben, und er nennt so ein Symbol, es gibt ein X, und dann das könnte man jetzt freilassen, und aber das taucht immer wieder auf. Sowas nennt er ein unvollständiges Symbol, incomplete Symbol. Also wenn Sie was Genaueres darüber lesen wollen, was besser ist, Sie müssen ja diese Anfangsteile von On the Noting müssen Sie ja lesen als Pflichtlektüre. Wenn Sie Lust haben, die Sache noch ein bisschen genauer zu verstehen oder sich von ihm erklären zu lassen und in einer weniger essayistischen Weise als in diesem kleinen Aufsatz, dann empfiehlt sich als Zusatzlektüre das dritte Kapitel der Einleitung zu den Principia Mathematica. Dort werden Incomplete Symbols besprochen und da kommen die Kennzeichnungen vor. Und da kann man dafür auch eine Abkürzung. Ne? Für etwas, was immer in der gleichen Weise auftaucht, kann man natürlich eine Abkürzung verwenden. Und da hat er so ein kleines umgekehrtes Jota statt dem, aber das ist wurscht. Wo diese Abkürzung auftaucht, ist sie nicht ein selbstständiges Zeichen, das ist sehr wichtig, der sowieso, ne? Dann hat er eine Abkürzung. Aber das muss immer als Form wieder aufgelöst werden. Eine zweite Zusatzbemerkung, die ganz aus der Vogelperspektive gesagt ist, aus einer viel generelleren. Diese Theorie ist wirklich ganz etwas Wichtiges. Also es ist, wenn man die theoretische Philosophie, Sprachphilosophie, analytische Philosophie des 20. Jahrhunderts verstehen will, dann muss man das verstehen, den Spirit dieser Theorie, diese Auflösung aller bestimmten Bezüge in den Bezug auf alle Gegenstände überhaupt. Das muss man kapieren, diese Idee der Generalisierung, wie man sagt, und wie die sozusagen durchgezogen wird, auch in dem einen Fall, wo es eigentlich intuitiv höchst unplausibel erscheint. Wir werden im Weiteren eine ganze Menge von Ideen, Argumenten und Einwänden kennenlernen, die gegen diese Theorie sprechen, ja? Und die teilweise auch Mängel dieser Theorie, die sie hat, aufdecken. Ja? Also es ist eine enorm wichtige Theorie, aber sie ist nicht rundum stimmig. Ja? Es gibt eine ganze Menge, was man dagegen sagen kann, was einem nicht gefällt. Und es gibt auch eine Menge Dinge, die man dagegen sagen kann, weil es einfach nicht richtig passt in sich selber. Aber es ist eine Theorie, in der man, die man nicht umgehen kann. Also auch wenn man dagegen ist, wenn man ganz anderer Auffassung ist, sie werden immer in allen auch den modernsten, von vorgestern entwickelten Theorien über Bedeutungsanalyse oder so, in der analytischen Philosophie, auf Spuren von dem stoßen, und dass diese Auseinandersetzung kann nicht abgebrochen werden. Also das wollte ich nur sagen, auch wenn wir nachher auf Punkte kommen, wo man sagt, der und der ist genauso toll und genauso wie uns sagt, genau das Gegenteil von dem. Also was da, das nur so. Jetzt komme ich auf einen kritischen Punkt. Ein kritischer Punkt, den er auch selber gesehen hat, ja, der auch in diesem Aufsatz behandelt wird, nämlich Folgendes. Bei der Einteilung der Kennzeichenausdrücke überhaupt, bei dieser Aufzählung, da habe ich Ihnen ja gesagt, da kommt nicht alles vor. Also es gibt intuitiv für uns ja noch einige andere Typen von kennzeichnenden Ausdrücken, über die einfach gar nichts sagt. deiktische Ausdrücke wie dieses oder ich habe gesagt Personalpronomen wie ich und du, die eindeutig immer einen bestimmten Gegenstand kennzeichnen und auch die richtig gehenden Eigennamen. Also zum Beispiel Waldi für den Dackel von der Frau, von der Frau irgendwas oder so, oder Richard Heinrich als Bezeichnung für mich, wobei wir, wenn wir sagen, richtiger Eigenname, immer annehmen, dass es einen Index hat, der mich wirklich von allen anderen Richard Heinrichs unterscheidet. Wenn ich, was ich natürlich jeden Tag mindestens 20 Mal mache, in Google mich selber eingebe und schaue, was da über mich im Internet zu lesen ist, dann stoße ich immer auf einen Künstler in New York, der Stahlplastiken herstellt und auch Richard Heinrich heißt. Also wir nehmen, wenn wir von dem Eigennamen sprechen, dann meinen wir immer den Eigennamen in seiner wirklich eindeutig machenden Funktion, also eventuell mit einem Index noch zusätzlich versehen oder mit einer Zahl. Die kommen auch nicht vor. Und jetzt ist es so, dass das eine Wirkung hat, das spielt eine Rolle, dass die nicht vorkommen. Und da kommt ein Problem auf. Etwas, was noch immer für die Vorstellungen von Frege zu sprechen scheint. Der Umstand, dass wir ja letztlich doch mit dem Namen Alcibiades denselben Gegenstand meinen, über den wir auch sprechen, wenn wir sagen, so einen Satz sagen wie, der letzte Gast bei Agathons Gastmahl war mit Veilchen und Efeu geschmückt. Ja? Dann meinen wir mit diesem, der letzte Gast bei Agathons Gastmahl, dieselbe Person, denselben Gegenstand, den wir meinen mit dem Wort Alcibiades, mit dem Eigennamen Alcibiades. Also gibt es regelmäßige Beziehungen zwischen, auf jeden Fall gibt es sowas wie regelmäßige Beziehungen zwischen Eigennamen und solchen singulären Kennzeichnungen von der Art, dass es so ausschaut, als wären die wechselseitig ersetzbar. Ja, was ich sagen will, ist, dass der Typ mit Efeu und Veilchen geschmückt war. Und wie ich auf den Typen Bezug nehme, ob mit dem Namen Alcibiades oder mit dem Namen oder mit der Kennzeichnung der letzte Gast bei dem Gastmahl, das ist ja eigentlich wurscht für die Wahrheit der Sache, wenn es dasselbe ist. Und es ist dasselbe. Alcibiades hatte Veilchen im Haar und der letzte Gast hatte Veilchen im Haar, sind austauschbar. Was soll man damit jetzt anfangen? Wie ist das möglich, wenn Namen und Kennzeichnungen in Wirklichkeit eine ganz verschiedene logische Form haben, nach der Analyse von Russell? Nämlich, eine Kennzeichnung hat immer die Form, also jetzt schiebe ich, glaube, da habe ich jetzt kein Bild. Nein, da habe ich jetzt kein Bild dazu. Also alle singulären Kennzeichnungen, egal was ich sage und über wen ich sage, hat ja die Form, da steht irgendein Quantor, also sagen wir jetzt einmal so, und dann kommt irgendwas und dann kommt dieses für alle Y, ja, das, und dann kommt da und dann kommt wieder was, was unbestimmt sein kann und so. Nicht? Kann man es lesen? Ja. Nicht? Alle, jeder Satz, in dem eine singuläre Kennzeichnung vorkommt, weist diesen formalen Zug auf. Ja? Die singuläre Kennzeichnung hat nicht selber eine selbstständige logische Form, weil sie ja nicht selbstständig etwas bezeichnet. Ne? Aber sie drückt sozusagen jedem Satz, in dem sie vorkommt, einen formalen Zug auf. Na, vielleicht hat jemand von Ihnen eine Idee, was die logische Form eines Eigennamens ist. Die schaut völlig anders aus. Was würden Sie vorschlagen als logische Form eines Eigennamens? Die schaut wirklich komplett anders aus. Die schaut einfach so aus. Na? Den Eigennamen setzt man direkt an die Stelle, na, Es gibt ein x mit der Eigenschaft f und dann setze ich den Eigennamen direkt da an die Stelle. Ich kann das A, den Namen Richard Heinrich, ne? Wenn f heißt, weiß ich, kommt immer zu spät, ne? Dann brauche ich nur da den Richard Heinrich an die x-Stelle einsetzen. Ne? Ja, daher, das ist ein starker Grund, um es problematisch zu finden, ja, wie das eigentlich möglich ist, dass man zwar Sachen, die sozusagen schon von ihrer logischen Form her ganz verschieden sind, von unglaublich verschiedener Komplexität, das eine ist das Primitivste, was man überhaupt haben kann, und das andere ist sozusagen was Komplexes, wie das möglich ist, dass man die im Großen und Ganzen eigentlich immer gegeneinander austauschen kann. Russell ist da auf, das ist etwas, was er respektiert. Ja? Das ist etwas, was er respektiert. Aber es ist etwas, womit er sich nicht zufrieden geben kann. Weil wenn die sozusagen immer gegeneinander austauschbar wären, dann hat seine Theorie keinen Sinn. Wenn man dann immer sozusagen einen Eigennamen, der nur die Form x hat, hinstellen braucht, dann hat man erst recht wieder das, was Frege gemeint hat. Dann hat man erst recht wieder sozusagen als Grundlage von allem und als Voraussetzung für die Wahrheitsdefinitheit des Satzes immer die selbstständige Bezeichnung eines Gegenstandes durch einen Namen. Und das ist ja genau das, wogegen er ist. Also es ist was gegen diese Austauschbarkeit, ist etwas, das müssen Sie verstehen, das ist etwas, was gegen seine Theorie spricht. Es ist aber etwas, was er nicht leugnen kann. Weil es ist einfach so. Es spricht gegen ihn, er kann es nicht leugnen. Also muss er sozusagen eine Erklärung finden, er muss einen Vertrag mit dem Problem schließen können. Ne? Der muss sozusagen ein Angebot machen, ne? Der Sachlage. Ja? Die Ersetzbarkeit kann nicht darauf beruhen, dass beide im phrygischen Sinn dieselbe Bedeutung haben. Das kann es nicht sein. Weil eben die Kennzeichnung ja keine selbstständige Bedeutung hat. Also muss man den Sachverhalt einmal vorsichtiger formulieren. Ja? Man muss einmal, damit man damit umgehen kann, muss man mal analysieren, wie der Gegner sich aufgestellt hat, so quasi. Ja? Und man muss den Sachverhalt differenzierter formulieren. Man muss so sagen, die Bedeutung des Eigennamens Alcibiades, da können wir dazu schreiben, was Herr Frege meint, ja? So wie das Herr Frege meint, die Bedeutung des Eigennamens Alcibiades ist genau derselbe einzige Gegenstand, auf den wir auch stoßen, wenn wir die Bedeutung eines Satzes verifizieren, also erkennen, verifizieren, nicht nur die Bedeutung erklären, sondern die Bedeutung verifizieren, wenn wir den Satz verifizieren. Wenn wir einen Satz verifizieren, in dem die korrespondierende Kennzeichnung vorkommt. Wenn wir den Satz, der letzte Gast und so weiter hatte, wenn wir den verifizieren wollen, was müssen wir denn dann machen? Wir müssen einfach alle Gegenstände, die es in der Welt gibt, daraufhin durchschauen, ob, und dann müssen wir noch einmal daraufhin durchschauen, ob es da noch einen zweiten gibt, der und so. Und wenn wir sehen, es gibt keinen zweiten, dann haben wir den Satz verifiziert. Ja? Also da sind wir im Verifizieren, sind wir auf einen Gegenstand gestoßen. Und dieser eine Gegenstand, auf den wir da gestoßen sind, der ist genau der Gegenstand, der von dem Eigennamen Alcibiades nach der Theorie von Herrn Frege die Bedeutung ist. Ist das? Können Sie das verstehen? So muss man das formulieren, damit man nicht von vornherein in die Falle geht, sich selber zu verraten und zu sagen, die Kennzeichnung hat auch eine Bedeutung. Die Kennzeichnung hat keine Bedeutung. Aber wenn wir einen Satz, der die Kennzeichnung hält, verifizieren, dann heißt es, dass wir diesen einen Gegenstand gefunden haben. Und das wird dann genau der sein, den der Name Alcibiades bezeichnet. Also so kommen wir jetzt zu einer aussichtsreicheren Ausgangsposition. Und das ist nach Russells Meinung tatsächlich eine ausreichende Rechtfertigung dafür, wenn wir diese Art von Rechtfertigung geben können, dann reicht sie dafür aus, dass wir in bestimmten Kontexten, und jetzt kommt das, was sozusagen das am schwierigsten zu verdauende ist in dem Ganzen, in bestimmten Kontexten den Namen statt der Kennzeichnung verwenden können. Also er sagt so, seine Lösung läuft auf ungefähr Folgendes hinaus. Ich bin der Ansicht, man kann nicht sagen, die lassen sich gegeneinander austauschen. Das widerspricht meiner Theorie. Aber ich kann strukturell angeben, einen gewissen Typ von Kontexten, in dem es erlaubt ist, sie gegeneinander auszutauschen. Ja? Verstehen Sie das ungefähr? Also ich mache euch ein Angebot, ja, ihr könnt austauschbar sein, wenn die und jene Bedingung erfüllt ist. Dann kann man, genau, aber man kann nicht prinzipiell auf der allgemeinsten Ebene der Theorie sagen, Kennzeichnungen und Eigennamen sind gegeneinander austauschbar. Das ist nicht so. Prinzipiell sind sie nicht austauschbar, weil sie verschiedene logische Formen haben. Aber es gibt bestimmte Kontexte, in denen es nichts ausmacht, dass sie verschiedene logische Formen haben. Okay. Ein Beispiel für einen Satz, wo es nicht möglich erscheint. Jetzt kommt dieses Beispiel von ihm. Das bringe ich heute noch, hoffentlich bringe ich das heute noch irgendwie unter. Das müssen Sie durch den Kopf gehen lassen, lesen Sie es, wie er es im Text beschreibt. Und der Herr Dutschek wird in der nächsten Tutoriumssitzung das mit Ihnen besprechen, wenn Sie wollen. Wenn A mit B identisch ist, dann ist alles, was von dem einen wahr ist, auch vom anderen wahr. Und das heißt, sie können füreinander in jeder Aussage ersetzt werden, ohne dass sich der Wahrheitswert dieser Aussage ändert. Das wissen wir schon. Jetzt ein Beispiel von der König Georg IV. Wollte wissen, ob Sir Walter Scott der Autor des Romans Waverley ist. Ja, die waren Zeitgenossen und Waverley, angeblich ist die richtige Aussprache von Waverley, aber ich bleibe bei Waverley, ob Sir Walter Scott der Autor von dem Roman Waverley ist. Und Scott ist und war der Autor von dem Roman Waverley. Wenn man jetzt Scott gegen den Autor von Waverley austauschen könnte, wie man will, immer und bei jeder Gelegenheit, dann könnte man die Anfangsfeststellung, dass der König Georg IV. Wissen wollte, ob Scott der Autor von Waverley ist, als äquivalent betrachten mit der Fragestellung, dass Georg IV. Wissen wollte, ob Walter Scott ist. Und das ist ein Blödsinn, das wollte er nicht wissen. Ne? Niemand würde es sozusagen das erst erkennen oder so. Das weiß jeder schon. Das wollte der bestimmt nicht wissen, wenn er etwas wissen wollte. Und da... Jetzt sage ich Ihnen zuerst, wie die Antwort, was rauskommt. Ich sage Ihnen zuerst, weil manchmal ist das ein bisschen eine zusätzliche Führung durch die Entwicklung der Frage. Seine Antwort wird so lauten: Man kann die Kennzeichnung der Autor von Waverley durch den Eigennamen Sir Walter Scott immer dann ersetzen, wenn die Kennzeichnung in dem gesamten Satz primär vorkommt. Also wenn die Einführung der Variablen, die den vereinzelt, ja, sozusagen den, den Autor von Waverley, wenn das die erste ist, die überhaupt erwähnt wird. Ja? Also in der Gesamtform, Sie werden das dann sehen. Der Satz C, in dem die Kennzeichnung vorkommt, kann natürlich beliebig komplex sein, der kann selber satzartige Teile beinhalten, über die von dem Satz etwas behauptet wird. Wie zum Beispiel, wenn der Satz, in dem die Kennzeichnung vorkommt, C ist, dann kann der Gesamtsatz, in dem das auftaucht, zum Beispiel von der Art sein, Anführungszeichen, es ist wahr, dass C. Ne? Oder Georg der Vierte, Anführungszeichen, Georg der Vierte wollte wissen, ob C. Also wenn C ist, Scott ist der Autor von Waverley. Ne? Verstehen Sie? Das ist auch ein Satz. Also Scott ist der Autor von Waverley ist ein Satz und der Satz kann als Teil in einem größeren Satz vorkommen, der lautet, Georg der Vierte wollte wissen, ob. Und dann machen wir in einer Klammer, Scott ist der Autor von Waverley. Das könnte insbesondere so ausschauen, Georg wollte wissen, ob C von der Autor von Waverley gilt. Dann muss, wenn man den Satz analysiert, also was ich zum Beispiel, Georg der Vierte wollte wissen, ob da drüben der Autor von Waverley kommt. Ja? Ob der Mann, der von da drüben kommt, der Autor von Waverley ist. Dann muss man nach der Analyse, die wir jetzt schon kennen, einmal diesen Ausdruck der Autor von Waverley eliminieren. Ne? Sozusagen, den muss man ja auflösen in so eine Form. Ne? Ja? Da kommt der Autor von Waverley. Das ist so wie der Vater Karls II. Wurde hingerichtet. Es gibt ein X, das ist Autor von Waverley und für alle anderen, die auch Autor von Waverley sind, gilt, das sind dasselbe und der kommt gerade. Ne? So, in der Art muss man das machen. Ne? Und jetzt ist das eben der springende Punkt, dass ob in dem ganzen Satz, den wir dann haben werden, dass das erste ist, dieses X. Man kann aber, wenn man so einen Satz analysiert, das auf zwei verschiedene Arten machen. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen den erlaubten Kontexten, zwischen den Kontexten, in denen das Ersetzen erlaubt ist und den Kontexten, in denen es nicht erlaubt ist. Terminologisch sagt er, wenn sozusagen die Kennzeichnung aus dem Ganzen eliminiert wird, von Anfang an sozusagen eliminiert wird, dann nennt er das ein primäres Vorkommen der Kennzeichnung. Und wenn Sie erst ein bisschen später auftaucht, wenn was anderes davor steht, dann ist es ein sekundäres Vorkommen. Also jetzt machen wir wieder ein paar Abkürzungen. Wir führen ein Prädikat ein, ganz künstlich. Nicht? Das ist gleich Scott. Ein Prädikat ist mit Scott identisch. Nicht? Also das heißt X, also ist gleich S von X, heißt zum, also wäre zum Beispiel die Aussage, wenn ich mich selber an die Stelle X einsetze, wäre das dann der Aussage, ich bin mit Walter Scott identisch. Ne? Also eine von den weniger interessanten falschen Aussagen. G von P, wobei dieses P ein Satz sein kann, der beliebig kompliziert ist, das soll heißen, Georg wollte wissen, ob. Und da kann man jetzt jeden Satz an der Stelle von B einsetzen. Also zum Beispiel eben ist gleich S von Richard Heinrich. Nicht? Georg wollte wissen, ob Richard Heinrich mit Walter Scott identisch ist. Nicht? Das wäre so eine Einsetzung nicht? In dieses P, G von P. G von gleich S von X. Georg wollte wissen, ob dieser X mit Scott identisch ist. Und dann, wenn das so ist, wenn das festgelegt ist, dann gibt es eben, sagt er, muss man zwei Arten unterscheiden, wie diese Kennzeichnung sozusagen reduziert wird auf die grundlegende Form. Das erste ist eben diese, da haben sie eben das, da kommt das als erstes vor. Nicht? Das müsste man jetzt vorlesen können. Ja? Also es unter allen Gegenständen überhaupt, die es auf der Welt gibt, das ist das Bild Nummer 9, unter allen Gegenständen überhaupt, die es auf der Welt gibt, ist mindestens einer, auf den drei Sachen zutreffen. Ja? Weil wir haben hier eine Konjunktion von drei Gliedern. Auf mindestens folgende drei Sachen zutreffen. Nämlich, dass er zugleich zutreffen, nämlich dass er der Autor des Romans Waverley ist, dass Georg der Vierte wissen wollte, ob er mit Walter Scott identisch ist, ja, und in der Mitte, dass für alle Gegenstände gilt, dass wenn einer davon auch der Autor von Waverley ist, oder wenn einer davon der Autor von Waverley ist, dass er dann mit dem X identisch ist. Das ist sozusagen, also wir haben die Kennzeichnung, die Form der Kennzeichnung besteht in dem und in dem Teil. Nicht? So wie ich das vorher aufgeschrieben habe, da mit diesen Punkteln, nicht? Das ist ein Fall von dem, was da steht. Nicht? Ja? Das ist eindeutig. Dieses Muster erkennen Sie in dem. Nicht? Nur, dass halt da, dort, wo auf der Tafel die Punkte sind, da steht was Bestimmtes. Nicht? Ist es? Von einem Gegenstand, der faktisch, ja, das ist der Autor, unter anderem gibt es einen, der faktisch der Autor von Waverley ist und der faktisch der einzige Gegenstand ist, der der Autor von Waverley ist. Ja? Von dem wollte der König wissen, ob er Sir Walter Scott ist. Und das ist ein Kontext, ich sage Ihnen das jetzt gleich im Vorhinein, damit ich sage es dann noch einmal ein paar Mal, ne? Wahrscheinlich nächstes Mal auch noch ein paar Mal. Und das ist ein Kontext, in dem es ganz harmlos ist, wenn man den Eigennamen und die Kennzeichnung gegeneinander austauscht. Der entscheidende Punkt ist dieses, was ich jetzt gesagt habe, von allen Gegenständen einer, der faktisch der Gegenstand, der einzige, also lassen wir das einmal da, tun wir das überbrücken und abkürzen und sagen, von dem einzigen Gegenstand, der faktisch den Roman Waverley geschrieben hat, wollte der König wissen, ob er der Walter Scott ist. Und das ist ganz okay, weil man ganz ohne Probleme Szenarien beschreiben kann, in denen das ein sinnvoller Satz ist. Zum Beispiel, was Bertrand Russell beschreibt, der Fall, wo der König mit seinem Gefolge über einen Hof geht und von der anderen Seite von dem Hof, glaube ich, sagt aus der Kirche raus, kommt der Walter Scott. Und der König sieht schlecht, er ist noch weit weg, und hat aber die Idee, das könnte der Walter Scott sein, und sagt zu seinen Adjutanten, ist das dort der Walter Scott? Das ist ein Fall, der genau auf diese Beschreibung passt. Weil der Mann, der dort kommt, ja, der ist faktisch ja, der Walter Scott. Aber er kommt für den König unter einer Beschreibung oder in einer Situation ins Bild, wo er die anders ist, als die, dass er der Autor von Waverley ist. Faktisch ist er der Autor von Waverley. Wir können, ne? Und daher hat es gesagt, aber das ist nicht was, ne? Sie müssen, und erst nachher, nachdem das festgestellt ist, dass das faktisch der einzige Autor von Waverley ist, ja, und wir nehmen auf den als Autor von Waverley Bezug. Der König nimmt auf ihn Bezug, als den Typen, der da drüben gerade rauskommt. Und sagt, ist das da, Walter Scott? Der Witz ist der, wir haben faktisches festgelegt, wer der ist, nämlich, dass er der Autor von Waverley ist. Aber die Frage für den König, die kommt erst nachher und unabhängig davon auf. Ja? Von dem Menschen gibt es Verschiedenes zu sagen. Von dem Menschen, der Autor von Waverley ist, gibt es Verschiedenes zu sagen. ob er Kinder gehabt hat, wie alt er geworden ist, ob er eine Glatzen gehabt hat, ob er einen Hut aufgehabt hat, wie er an dem Tag aus der Kirche rausgerissen ist und so weiter. Und unter dem Gesichtspunkt ist es durchaus sinnvoll zu sagen, man kann das austauschen. Man kann hier durchaus sagen, von jemandem, ja, das ist jetzt sozusagen das Finale von dieser ersten Beschreibung, von jemandem, der faktisch Walter Scott ist, wollte der König wissen, ob er der Walter Scott ist. Das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, der König wollte wissen, ob Walter Scott ist. Ja? Weil wenn ich sage, von jemandem, der faktisch der Walter Scott ist, dann heißt das nicht, dann legt es nicht fest, unter welcher Beschreibung auf den zugegriffen wird, wenn man sich fragt, wer er ist. Ist das verständlich? Dass das wirklich, nämlich der springende Punkt ist, dass das auch wirklich das trifft, was unsere normalen Intuitionen sagen. Von einem, der das wirklich ist, faktisch sagen wir unter einer Beschreibung, die für den aber gar keine Rolle gespielt hat. Und da kann man ohne weiteres sagen, von dem, der wollte von dem Walter Scott wissen, über einen Menschen, der faktisch wollte wissen, ob er jetzt da wirklich der Walter Scott ist. Das entspricht ja genau dem. Ich wollte von dem, wo ich schon vermute, dass er der, wollte wissen, ob es auch wirklich ist. Und der, von dem ich es vermutet habe, ist tatsächlich der. Und da kann ich das ohne weiteres austauschen. Das ist nicht so hier. Hier kann man die Sachen, hier kann man sie nicht gegeneinander austauschen, aber das muss ich halt nächstes Mal ausführen, aber lassen Sie es ein bisschen durch den Kopf gehen. Weil da steht von Anfang an, Georg wollte wissen. Und da können Sie schon vorhersehen, dass das nicht funktionieren wird. Ne? Georg wollte wissen, ob ja, es einen Gegenstand gibt, der, ne, und ob der der Walter Scott ist. Das ist was? Der springende Punkt hier ist das ist eine sehr natürliche Frage. Es ist sehr natürlich, dass er das wissen wollte. Das ist eben genau die Frage, in der man bei einem Quiz steht, vor der man bei einer Quiz, die eine Quizfrage ist. Wer war denn der Autor von Waverley? Walter Scott oder Goethe oder Jandl oder was weiß ich? Das ist eine sinnvolle Frage. Aber genau deswegen kann man es nicht austauschen gegeneinander. Ne? Ich wollte wissen, wer der Autor von... Das ist sehr sinnvoll, das kommt viel öfter vor, das ist ein viel natürlicheres Szenario als das Szenario da oben. Aber in dem Szenario kann man nicht gegeneinander austauschen, die Ausdrücke Walter Scott und der Autor von Waverley. Ne? Weil wenn ich was wissen will, dann geht es mir nicht darum, dass mir einer sagt, ich bin ich oder Walter Scott ist Walter Scott. Ne? Dann kann man es eben nicht austauschen. Dann muss man den Unterschied zwischen der Beschreibung und dem Eigennamen muss man dann aufrechterhalten. Verstehen Sie? Darin besteht der Witz der Frage. Darum ist das eine Informations- oder eine Testfrage. Die zweite Frage ist eine Testfrage. Und daher muss man den Unterschied. Der Test ist weg, wenn man Identitäten hat, wenn eins auf sich selber abgebildet werden soll. Jetzt mache ich für heute Schluss. Danke. Noch eine kleine Frage. Hat sich jemand von Ihnen die Sachen angeschaut, die ich auf dem Moodle da hochgeladen habe, die Präsentationen? Ich habe auf dem Moodle zu den Audio-Files jetzt auch die Präsentationen dazu geladen. Und ich habe festgestellt, dass sie nicht in jedem Browser gelesen werden können. Und da habe ich zusätzlich so ein Word-File, da hat man die einzelnen Folien sozusagen in klein und da geht man nicht von einer zu anderen, sondern man alle auf einem Blatt, so wie bei den Fotos früher die Blattkopie. Mit dem Firefox-Browser geht's, aber mit dem Chrome habe ich Schwierigkeiten gehabt, die zu lesen. Na okay, also jetzt habe ich es auch für die nicht da sind, gesagt und hoffe, dass ich Rückmeldungen dazu bekomme und vielleicht einen Tipp, wie man das besser und wie man das umgehen kann. Danke für heute.